Werte und Wirklichkeit, der WZGE-Podcast für Wirtschaftsethik.
Wie können Führungskräfte zur Überwindung globaler Herausforderungen beitragen? Was heißt Integrität im geschäftlichen Handeln? Und welche Rolle spielt dabei Vertrauen? Darüber sprechen wir heute mit Professor Klaus Leisinger. Er ist Gründer und Präsident der Stiftung Globale Werteallianz, emeritierter Professor für Soziologie an der Universität Basel und Mitglied des WZGE. Darüber hinaus war er viele Jahre in der Pharmaindustrie tätig und berät als Experte internationale Organisationen in entwicklungspolitischen und unternehmensethischen Fragen. Er war beispielsweise Special Advisor von UNO-Generalsekretär Kofi Annan für Fragen der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen, unter anderem für den UN Global Compact. Vor einigen Wochen erschien sein neues Buch Integrität im geschäftlichen Handeln, über das wir heute mit ihm sprechen wollen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Werte und Wirklichkeit. Mein Name ist Lisa-Marie Heimes und ich führe das heutige Interview gemeinsam mit meiner Kollegin Lisa Schmalzried. Herr Leisinger, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind.
Lieber Herr Leisinger, auch von meiner Seite herzlich willkommen bei unserem WZGE-Podcast Werte und Wirklichkeit.
Dankeschön, ich mache das sehr gerne.
Wir möchten uns heute mit Ihnen über Ihr kürzlich erschienenes Buch Integrität im geschäftlichen Handeln unterhalten. Herr Leisinger, warum und für wen haben Sie dieses Buch geschrieben?
Also die kurze Antwort auf das Warum ist, ich wollte Erfahrungen weitergeben, die anderen hilfreich sein können. Und für wen? Ich wollte für Menschen etwas schreiben, denen Integrität im geschäftlichen, aber natürlich auch im gesellschaftlichen und politischen Handeln am Herzen liegt. Und zwar auf eine Art und Weise, die verständlich ist. Jetzt die ausführlichere Antwort ist, ich habe 40 Jahre Berufserfahrung mit Management in Managementpositionen von Großunternehmen und ich bin gleichzeitig 30 Jahre im akademischen Bereich als Professor für Soziologie tätig. Und in beiden Teilen habe ich eigentlich viele Aufgaben gehabt, die mit Stakeholder-Beziehungen und Stakeholder-Dialogen mit Menschen aus Nichtregierungsorganisationen zusammenhängen. Und da ist mir aufgefallen, dass es verschiedene Lebenswelten gibt. Die moralische Gauss-Verteilung der Menschen ist die gleiche. Sie finden überall moralische Helden und das Gegenteil. Aber in einer funktional differenzierten Gesellschaft entwickeln Menschen im Kontext unterschiedlicher Aufgaben teilsystemspezifische Denkarten, Eigenlogiken und Interessen und die können kollidieren. Und Menschen können nur verstehen, was sie erlernt haben und wie sie es gelernt haben. Und das fängt schon bei der Sprache an und bei der Hierarchisierung von Wissenselementen. Und zwischen diesen Lebenswelten wollte ich Brücken bauen deshalb, weil wir heute eine Gesamtproblematik, nicht nur Agenda 2030, sondern auch Digitalisierung und anderes, dass wir Gesamtproblematiken von einer Komplexität und einer Dimension haben, die von Einzelnen nicht mehr gelöst werden können. Und um Brücken zu schlagen, dachte ich, lass uns einen gemeinsamen Nenner finden, wie man mit Integrität an solche Aufgaben herrscht. Ich wollte auf dem Hintergrund meiner verschiedenen Erfahrungen einfach mit einem Buch darlegen, wo die Probleme liegen, wo Lösungsmöglichkeiten liegen, um zu helfen, dass wir in der Komplexität der Probleme zusammenarbeiten. Co-Creation nennt das die UNO.
Herr Leisinger, gleich zu Beginn Ihres Buches beklagen Sie ja ein Vertrauensdefizit in die Politik und in der Wirtschaft. Könnten Sie uns an einem Beispiel dieses Vertrauensdefizit erklären und dabei erklären, worin es besteht und warum es ein wirkliches Problem ist?
Also die generelle Lage ist so, dass seit 10 Jahren, wenn Sie diese Edelmann-Trust-Barometer-Unterlagen anschauen, das sind Umfragen von über 35.000 Menschen in 28 Ländern, dort ist dann immer die Frage, welche Akteure arbeiten im besten Interesse der Gesellschaft. Und dort kommen Unternehmen unter dem Strich nicht einmal oder knapp auf eine demokratische Mehrheit. Das sind so um die 50-55%. Die Tatsache, dass man auch den Politikern nicht traut und den Medien nicht traut, sollte kein Trost sein, weil in Gesellschaften, wo das Vertrauen erodiert, verändert sich die politische Landschaft und nicht zum Besseren. Und wenn man jetzt schaut, was wir dort haben, wo wir kein Vertrauen haben, haben wir Verhältnisse, in denen amerikanische Rechtsanwälte über Petitessen 20-seitige Verträge mit 15 Anhängen schreiben und die normalen Menschen sind dabei nicht mehr in der Lage, mitzudenken oder mitzuhandeln. Ich gebe Ihnen ein aktuelles Beispiel. Am 23. Februar hat Arte eine Dokumentation ausgestrahlt, die hieß Dieselgate, die Machenschaften der deutschen Automobilindustrie. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben. Dort wurden Menschen wie Sie und ich gezeigt, die gutgläubig ein Auto gekauft haben und im Nachhinein herausfanden, dass man sie betrogen hat und sie wollten sich dagegen wehren. Und nun ist es natürlich immer schwer, wenn Sie sich als Einzelner wehren müssen gegen einen Firmengigant, der 600 angestellte Anwälte haben, die dafür bezahlt sind, dass sie, weiß ich was, alles verteidigen, was das Unternehmen getan hat. Die besondere Situation hier war, dass obwohl Herr Dies, Vorstandsvorsitzender von Volkswagen, im deutschen Fernsehen bei Lanz zugab, ja, man hat Betrug begangen, sind die sogenannten kleinen Leute, die das Auto gekauft haben, nach wie vor mit von VW bezahlten Anwälten konfrontiert und die wimmeln alles ab, was einigermaßen nach fairer Kompensation ausschauen könnte. In derselben Sendung wurde ein Whistleblower von der Firma Bosch zitiert, der gerichtlich verfolgt wurde von Bosch, moralisch verleumdet wurde von Bosch, wirtschaftlich ruiniert wurde und in seiner ganzen Existenz sozusagen fertig gemacht wurde. Und er ging dann vor Gericht, er war Betriebsrat, hatte die Gewerkschaft, die ihm half und er gewann den ersten Arbeitsprozess, nämlich dass es nicht richtig war, ihn zu entlassen, er wurde nämlich entlassen. Und Bosch hat sich dann nicht zufrieden gegeben, sondern zieht den Fall weiter an, was weiß ich was, bis zum Bundesarbeitsgericht. Ein Unternehmen kann sich so etwas leisten, ein Einzelner nicht. Der muss seinen Rechtsanwalt bezahlen und seine Miete bezahlen. Und wenn er Kinder in der Schule hat, muss er auch dafür Geld aufwenden, hat aber keinen Lohn mehr. Dann ist es so, dass der moralische Whistleblower am Schluss der ökonomische Verlierer ist. Und in dieser Situation schwindet Vertrauen auf eine Art und Weise, wie das nicht gut sein kann.
Wie der Titel Ihres Buches ja bereits deutlich macht, fordern Sie mehr Integrität. Über Integrität schreiben Sie in Ihrem Buch: Durch Integrität geprägtes persönliches Handeln ist privates oder geschäftliches Handeln in Übereinstimmung mit Wertüberzeugungen und den Idealen, denen man sich unumstößlich verpflichtet fühlt. Ist für Sie integres Handeln zugleich moralisch richtiges Handeln? Denn es könnte ja auch sein, dass wir uns zu moralisch problematischen Werten verpflichtet fühlen oder dass es zu Wertkonflikten kommt.
Ja, da müsste man dann definieren, was man meint, wenn man Begriffe benutzt. Also wenn ich den Begriff Moral verwende, meine ich die Gesamtheit der sittlichen Werte, Normen und Leitbilder, die in einer Gesellschaft oder einer Gemeinschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt mehrheitlich als verbindlich akzeptiert sind, um das zwischenmenschliche Auskommen konfliktfrei zu regeln. Was die Menschen als moralisch empfinden, entwickelt sich im Laufe der Zeit, ist auch eine Frage der Sozialisation der Menschen. Und in pluralistischen Gesellschaften gibt es eben verschiedene Morales und da kommt es zu Moralkonflikten. Ich habe in meinem ganzen Leben auch in unterschiedlichen Kulturen gearbeitet. In einem indischen Kontext oder in einem afrikanischen Ubuntu-Kontext werden Dinge als moralisch verlangt betrachtet, die in einem amerikanischen Compliance-Kontext an der Grenze der Legalität sind. So, und wenn jetzt das so ist, muss man einmal darüber reden, was meinst du, das richtig sei, was meine ich, was richtig sei. Und wenn es unterschiedliche Vorstellungen gibt, lass uns versuchen, solche Konflikte zu lösen. Moralkonflikte gibt es, sind Teil des Lebens und können auch gelöst werden, zum Beispiel durch eine Hierarchisierung von Werten. Was ist in dieser Situation wichtiger? Ja? Integrität ist meiner Meinung nach Handeln nach bestem Wissen und Gewissen. Und hier gewinnt eben der Unterschied zwischen Legalität und Legitimität an Bedeutung. Man weiß in den ganzen Unternehmen viel besser Bescheid über die Vorteile und Nachteile, Risiken und Nutzen der Produkte als bei Zulassungsbehörden. Also zum Beispiel jetzt, VW wusste sehr gut Bescheid, was es mit Abschaltvorrichtungen auf sich hat und das Kraftfahrbundesamt war nicht in der Lage, auch nur nachzuschauen, ob da etwas sein könnte. Handeln nach bestem Wissen und Gewissen, nützt Wissensasymmetrien nicht aus, sondern handelt nach bestem Wissen und Gewissen auf eine Art und Weise, die alle wollen können. So, und wenn es so ist, dann mögen wir im einen oder anderen Fall unterschiedlicher Meinung sein, was in einer spezifischen Situation, jetzt situationsethisch, richtig ist, dann lass uns drüber reden. Das andere ist, dass man im Prinzip auch sich selbst dann hinterfragt, was ist die richtige Entscheidung für ein Minimum an Schaden oder Leid für Menschen und für Natur? Natürlich sind längst nicht alle Fragen dieser prinzipiellen Art, aber wenn man sich zur Regel macht, dass man dort, wo von den eigenen Entscheidungen andere betroffen sind, zunächst einmal zurücknimmt und überlegt, könnte ich die Entscheidung akzeptieren, wenn ich auf der anderen Seite des Tisches sitzen würde oder diese Rawlsche Konstruktion des Behind the Wheel, dass man sich überlegt, wenn ich nicht weiß, wer betroffen ist von meinen Entscheidungen, das könnten auch meine Kinder sein, wie würd ich dann immer noch so handeln? Die einfache Bauernregel ist, wenn ein Manager oder ein Politiker abends beim Nachtessen seinen Kindern nicht erklären kann, was er gemacht hat und warum, dann hat er vermutlich Anlass, über das nachzudenken, was er tut.
Herr Leisinger, mit meiner Frage knüpfe ich gerade da an, was Sie schon begonnen haben auszuführen. Als Philosophin habe ich mich total gefreut, dass Sie im dritten Kapitel einen Überblick unter unterschiedliche philosophische Moraltheorien gegeben haben. Wenn ich Sie jedoch richtig verstehe, sieht man für Sie allein schon an der Vielfalt der angebotenen Antworten auf die Frage, was denn moralisch richtig ist, dass keine dieser Antworten die letztendgültige Antwort dasteht. Ja. Und an anderer Stelle, wie Sie jetzt gerade eben in Ihrer Antwort ja auch ausgeführt haben, betonen Sie ja ebenfalls die Pluralität von moralischen Wertüberzeugungen und moralischen Systemen. Jedoch verweisen Sie an anderer Stelle in Ihrem Buch auf die goldene Regel und andere allgemein anerkannte Moralprinzipien. Und all das führt mich jetzt zu der Frage, und zwar: Gehen Sie davon aus, dass unterschiedliche Moraltheorien oder moralische Wertsysteme gleichermaßen gültig sind? Das heißt, sind Sie mit einer Position eines metaethischen Relativismus, ist das die Position, die Sie stark machen wollen? Oder verstehe ich Sie falsch? Und Sie gehen davon aus, zu sagen, naja, eigentlich gibt es schon die gültige und einzig gültige richtige Antwort auf die Frage, was das moralisch Richtige ist, und die goldene Regel ist die beste Annäherung daran. Wenn das das Verständnis ist, worauf Sie raus wollen, warum ist die goldene Regel eine bessere Antwort auf die Frage als die ausgearbeiteten philosophischen Moraltheorien? Also lange Frage, ich frage mich, so die Gretchenfrage ist, wie halten Sie es mit dem Relativismus?
Die kurze Antwort ist, es ist relativ. Ja. Gut, also zunächst einmal, ich wollte in meinem Buch mit diesem langen Kapitel über die verschiedenen ethischen Denkschulen zeigen, dass vieles von dem, was wir heute wissen und als selbstverständlich annehmen, eigentlich schon lange bekannt ist. Einerseits. Andererseits, dass ich nicht sagen kann, ich handle ethisch, wenn ich nicht sage, auf welche Denkschule ich mich beziehe. Denn mit einem kategorischen Imperativ handle ich unter Umständen anders, wie wenn ich dann eine utilitaristische Denkschule benutze. Das wollte ich einmal darstellen. Und dann wollte ich sagen, wenn du das ansatzweise im Hinterkopf hast, nicht im Detail, das würde ich nie verlangen oder erwarten, dann gibt es eine Situationsethik, das heißt, du bist in eine bestimmte Situation hineingeraten, warum auch immer, und du musst in diesem spezifischen Kontext das Beste tun, was du kannst. Und dann kannst du nicht, auch als Manager unter Zeitdruck oder unter Finanzdruck, nicht sagen, was würde jetzt Kant dazu sagen oder was hätte Augustinus im Sinn, sondern was ist jetzt in dieser Situation ein grober Kompass? Und das ist schon zum Beispiel die goldene Regel. Zumindest in der weniger anspruchsvollen, passiven Form, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Und wenn jetzt Menschen nicht Masochisten oder Sadisten sind, dann führt das relativ weit ins Richtige. Das andere ist, ich hatte die Ehre, immer noch jahrelang mit Hans Küng zusammenzuarbeiten und bin deshalb mit dem Weltethos Gedankengut vertraut. Und Hans Küng und seine Kollegen haben ja herausgearbeitet, dass es in allen Kulturen, allen Religionen, zu allen Zeiten gewisse Maximen gibt, die überall als richtig anerkannt wurden. Und das ist auch ein Raster, an dem man spezifische Verhaltensweisen messen kann, im Sinn von, ist es eher richtig oder ist es nicht richtig. Jetzt sind wir ja alles Menschen, Frau Schmalzried, und das heißt, wir haben auch alle unsere Blind Spots, unsere blinden Flecken, wir haben auch alle unsere Egoismen und spezifischen Interessen. Und das Problem, was ich jetzt habe, wenn wir zum Beispiel die Diskursethik von Habermas oder von Apel betrachten, dass die ein Menschenbild voraussetzen, das auf der Stufe 5 oder 6 der moralischen Entwicklungstheorie von Kohlberg ist. Naja, also tolle Sache, nur haben nicht wahnsinnig viele Menschen die Gelegenheit, sich dort aufzuhalten. Die meisten sind, wenn sie hochkommen, auf 4. Ja? Nun, in dieser Situation kann ich nicht mit den verschiedenen Varianten des kategorischen Imperativ kommen, sondern ich muss eine Daumenregel finden. Das ist für mich die goldene Regel. Und die andere goldene Regel ist, kann ich es transparent machen? Kann ich allen erzählen, was ich gemacht habe? Und kann ich erklären, warum ich so und nicht anders gehandelt habe in Dilemmasituationen? Und Frau Heimes und Frau Schmalzried, es geht ja, wenn wir ehrlich miteinander sind, doch nie um Schwarz-Weiß-Situationen. Schwarz-Weiß-Situationen sind da eine Intelligenzfrage, das ist doch keine ethische Frage. Es geht im Graubereich über Nuancen von eher richtig als eher falsch. Und über VW müssen wir nicht nachdenken. Mein Gott, die haben Gesetze gebrochen. Das ist nicht mal legal. Aber wir wissen auch, dass nicht alles, was legal ist, legitim ist. Und das bringt uns in eine ungeheure Komplexität. Weil pluralistische Gesellschaften sind jetzt eben Ex-Definitionen auch Interessengesellschaften und Gesellschaften, wo Menschen sehr unterschiedliche Vorstellungen über das richtige Verhalten haben. Schauen Sie sich nur die unselige Diskussion an über im Augenblick über den Umgang mit Impfstoffen oder über den Umgang mit Testsets.
Herr Leisinger, wenn ich da eingreifen kann, in Ihrer Antwort jetzt, aber auch in Ihrem Buch betonen Sie ja auch die moralische Verantwortung von Führungspersönlichkeiten. Also es ist klar, dass es auch eine ordnungspolitische Frage ist, aber Sie entlassen den Einzelnen nicht aus der Verantwortung. Ja. Und gerade auch nicht die einzelne Führungspersönlichkeit. Und unter Rückgriff auf Erich Fromm skizzieren Sie auch so ein Anforderungsprofil an Führungspersönlichkeiten. Also Sie fordern, dass die Person Fürsorge zeigt, dass sie Verantwortungsgefühl zeigt, Achtung vor anderen und auch so, dass ihr Handeln auch von so einem Erkenntnissystem geprägt ist. Und das liest sich toll und gleichzeitig wird eben auch deutlich, dass sie sehr, sehr viel von den Führenden fordern. Und da drängt sich natürlich auch die Frage auf, ob sie nicht zu viel von den Führenden verlangen oder ob die Verantwortung nicht weiter verteilt werden sollte, dass wir auch Mitarbeitende, Geführte beispielsweise stärker in die Verantwortung nehmen.
Also die Löhne von Führungskräften werden ja unter anderem damit gerechtfertigt, was für eine ungeheure umfassende Verantwortung man hat. Und wenn man jetzt, und ich habe ja in meinem Buch die Theorie der verantwortungsvollen Führung, bin ich ja viel tiefer darauf eingegangen und sage, also es gibt da gewisse Dinge, Fürsorge, Verantwortungsgefühl, Achtung vor anderen, Erkenntniswillen. Jetzt will ich Ihnen sagen, warum ich bei der Novartis gelandet bin. Ich komme aus Verhältnissen, die jetzt nicht besonders üppig waren und konnte nur studieren, weil ich immer gearbeitet habe. Und ich habe im Straßenbau gearbeitet, ich habe im Häuserbau gearbeitet, ich habe Dinge gemacht, die alle nicht besonders schön waren. Und eines Tages habe ich gedacht, jetzt will ich aufs Büro, weil da zumindest im Winter es angenehmer ist zu arbeiten. Und jetzt, ich wohnte in Lörrach, und gegenüber vom Badischen Bahnhof in Basel war damals die Firma Geigy. Das heißt, es hat mich 60 Pfennig gekostet, von Lörrach nach Basel zu kommen. Und da musste ich nur noch über die Straße gehen, dann war ich bei der Geigy. Und dort habe ich mich beworben als Praktikant. Und dann fing morgens um 7:30 an zu arbeiten. Der Zug kam um 7:27 Uhr. Also ich huschte da rasch rüber und ganz oft kam ich mit dem damaligen Verwaltungsratsvorsitzenden, dem Karl Köchlin, durch die Porte. Und Karl Köchlin kannte jeden der Portiers mit dem Namen, hat sie mit dem Namen begrüßt und hat gesagt, wie geht's Ihnen? Und die Standardantwort war, guten Morgen, Herr Dr. Köchlin, gut geht's. Und einmal war ich dabei, wo auf die Frage, guten Morgen, Herr Droxler, wie geht's Ihnen, keine Antwort kam. Köchlin blieb stehen, sagte, um 10 Uhr bei mir im Büro und lief weiter. Was war passiert? Diesem Portier, sein Sohn, war mit dem Motorrad in Spanien verunglückt und man sagte ihm am Telefon, dass er gar nicht kommen müsse, da sei wahrscheinlich ohnehin nichts zu machen. Und der Mann war am Boden zerstört und schüttete sein Herz aus. Köchlin sagte, lassen Sie mich mal probieren und hat seine Beziehungen mobilisiert, der lange Rede, kurzer Sinn. Es ging ein Privatflugzeug nach Spanien mit Chefärzten des Basler Krankenhauses. Der Bub kam zurück nach Basel, überlebte und alles war in Ordnung. Und als der Bub wieder laufen konnte und wieder gehen konnte, ging dieser Portier mit seinem Sohn, damals war das noch möglich, klopfte an der Tür des Verwaltungsratsvorsitzenden, machte auf, Köchlin sah die beiden, sagte, was ist? Und er sagt, wir wollen uns bedanken. Und die Antwort war, habt ihr nichts zu arbeiten. So. In so eine Firma wollte ich. Das wollte ich. Ich war begeistert. So. Und ich meine, wenn wir davon ausgehen, dass die klügsten, die gescheitesten, die am interessiertesten Menschen, jungen Menschen, die auf den Arbeitsmarkt kommen, alle irgendwo vergleichbare Löhne bekommen oder vergleichbare Arbeitsbedingungen haben. What makes them tick? Mit was können sie vor ihren Peers noch angeben, du, ich arbeite übrigens bei? Ja? Und wenn wir nicht mehr auch diese emotionale Dimension schaffen, dass jemand sich menschlich auf eine Art und Weise anständig verhält, die weit über das hinausgeht, die zwischen Fremden üblich sind, weil der Verwaltungsratsvorsitzende einer Firma Geigy hat mit dem Portier relativ wenig zu tun. Aber er achtete ihn als Mensch, er respektierte ihn als Mensch und ich habe seinen Nachfolger, das war Louis von Blanda, kennengelernt. Ich hatte immer das Glück, mit solchen Leuten arbeiten zu dürfen und solche Mentoren zu haben. Und dafür kann ich ja nur dankbar sein. Das hätte ja auch anders sein können, ja? Ich habe mal den Louis von Blanda gefragt, der sich auch in dieser Hinsicht viel Mühe gegeben hat. Und übrigens, die ja dann auch das, was ich nachher als die Bargeige-Stiftung oder als Novartis-Stiftung jahrelang führen dürfte im humanitären Bereich, die auch die Entscheidung für humanitäres Handeln eines Unternehmens gefällt haben mit der Begründung, wir können uns das leisten, das machen wir, weil es ist richtig. Und als ich von Blanda einmal fragte oder sagte, dass ich ihn bewundere, auf welche Art und Weise er mit Menschen umgehe, dann sagte er mir, das ist doch selbstverständlich, die haben es doch sonst viel schwerer im Leben wie ich, dann müssen wir doch wenigstens respektvoll und anständig sein. Das ist verloren gegangen. Die Chefs der heutigen Unternehmen in der Schweiz oder in Deutschland, die kennen nicht die Namen der Portiers. Die fahren unter vorgegebenen Sicherheitsaufwendungen mit der Limousine und Begleitschutz direkt vors Büro. Die nehmen nicht einmal die erste Klasse im Flugzeug, sondern brauchen ein Privatflugzeug. Die haben völlig abgehoben von dem, was andere Menschen als Realität des Lebens haben. Und daraus entstehen Anspruchsmentalitäten, die im Volk draußen nicht mehr gut ankommen. Sie werden als abgehoben und als arrogant bezeichnet. Und solchen Leuten vertraut man nicht.
Sie haben jetzt gerade schon diese Dimension angesprochen. Das ist doch selbstverständlich. Sie haben auch den Aspekt der humanitären Hilfe angesprochen. Und das führt zu einem Punkt, den wir gerne noch mit Ihnen diskutieren möchten. Nämlich in Ihrem Buch, wenn Sie über Verantwortung sprechen, unterscheiden Sie drei Dimensionen der Verantwortung. Die Muss-, die Soll- und die Kann-Dimension. Und auf der Muss-Dimension verankern Sie die Legalität, Produktivität, Effektivität und Innovation. Und auf der Soll-Dimension das moralisch Geforderte und auf der Kann-Dimension das moralisch Lohnenswerte, wenn ich Sie richtig verstehe.
Ja.
Und mit Hilfe dieser drei Dimensionen gelingt es Ihnen damit und wie gelingt es mit Ihnen, als dieses potenzielle Spannungsverhältnis zwischen dem Legalen, dem Legitimen, dem Wünschenswerten zu überbrücken?
Ja, das ist eben ein täglicher Kampf. Das ist halt so. Und da fahren idealistisch gepolte Menschen besser in einem Unternehmen, wo sie an der Führungsspitze Persönlichkeiten haben, die dafür Verständnis haben. Und wenn sie das nicht haben, dann bringt das alles nichts. Ich hatte 38 Jahre meines Berufslebens Führungspersönlichkeiten, die mich immer unterstützten in dem. Einer war Daniel Vasella. Als er Verwaltungsratspräsident wurde, hat er mich angerufen und hat gesagt, Herr Leisinger, was kann ich für die Stiftung tun? Und ich habe gesagt, schenken Sie uns alle Lepra-Medikamente, die es braucht, um diese Krankheit vom Angesicht der Erde aufzurotten. Und er sagte am Telefon, ja, das ist richtig. Ja, so. Das hat nachher zu einem Lepra-Engagement der Firma geführt, wo man zurückblicken kann auf 8 Millionen Menschen, die heute geheilt sind mit Medikamenten, die nichts gekostet haben. Es gibt andere Leute, die sagen, Charity dann aber auf eine Art und Weise, die dem Sozialprestige der jeweiligen Führungskräfte was nutzt, dass man das Golfturnier unterstützt, indem man selber Mitglied ist oder anderes. Diese Treppen werden von oben geputzt. Das ist so. Und Sie können mit besten Intentionen von unten nichts erreichen, wenn Sie gegen eine Gummiwand stoßen, wo man Ihnen sagt, na ja, also weißt du, wir sind ja nicht die Caritas oder ja, weißt du, das ist ja nicht unsere Aufgabe. So, jetzt kann man sagen, über die Muss-Diskussion, da sollten wir nicht reden müssen. Ja, weil wer die Gesetze bricht, der gehört ins Gefängnis. So einfach ist es. Das sollte übrigens auch aus eigener Kasse was bezahlen und nicht wie beim VW-Konzern, dass wenn der Herr Dies 4,5 Millionen Strafe bekommt, dass die Firma das übernimmt. Das schafft einen Moral Hazard. Wenn man die Risiken abgenommen bekommt und die Benefits mit Boni honoriert bekommt, dann entsteht ein komischer Geisteszustand. Dann sind wir bei der Soll-Dimension. Soll-Dimension in erster Linie ist, dass wenn ich in Nigeria oder Indien oder China arbeite, dass ich nicht die ökologischen Regulierungen benutze, die lokal möglich wären und nicht die arbeitsrechtlichen und arbeitsschutzspezifischen Anforderungen erfülle, die lokal legal wären, sondern dass man sagt, nein, da sind wir weiter. Wir machen das, was wir überall auf der Welt als gemeinsamen Standard haben. Und wenn es mehr kostet, so be it, weil auf dieser Kostenbasis konkurrieren wir ja nicht mit dem, was wir als internationale Konkurrenz haben. Worüber wir schon lange nicht mehr öffentlich diskutiert haben und wo ich meine, wir müssten da wieder einmal drüber diskutieren, ist die Frage, was ist eigentlich eine faire gesellschaftliche Arbeitsteilung? Sie können das jetzt mit dem Impfen nehmen oder mit anderen Dingen. Wer ist letztlich für was zuständig? In meinem Berufsleben hatte ich immer das Gefühl, dass Leute aus Unternehmen dann finden, ja, das soll der Staat regeln, aber nicht zu sehr eingreifen, weil ich brauche ja meine unternehmerische Freiheit. Und auf der anderen Seite, NGOs zum Beispiel, Menschen aus NGOs sagen, ja, aber das muss ein Unternehmen auch noch unternehmen, weil die sind reich und mächtig und die können das. Jetzt haben wir, natürlich können wir jetzt auf Rousseau zurückgreifen oder auf andere, politische Ökonomie, um Gottes Willen, da könnten wir 4 Semester darüber Dogmengeschichte lesen. Aber wir haben eine Situation, wo wir mit technologischen Durchbrüchen, wie zum Beispiel die künstliche Intelligenz, wegen einer Verschärfung des internationalen Wettbewerbs, zum Beispiel wegen den Arbeitskosten in Indien, Vietnam oder China, wegen global fortschreitender Umweltveränderungen und daraus resultierenden Notwendigkeiten politischer Auflagen und wegen der Vielfalt der Erwartungen der Menschen in modernen Gesellschaften an die Wirtschaft oder an die Politik, leider Gottes nie nur an sich selber auch, was ja auch dazugehören würde, müssten wir eigentlich einen Dialog führen unter Menschen guten Willens, ja, ich will jetzt nicht auf die Kohlbergsche 5. oder 6. Stufe kommen, es gibt ja auch drunter vernünftige Menschen. Was denn ist denn richtig? Wissen Sie, diese denkfaulen Ideologen, die dann, wenn es unbequem wird, Linksschubladen und Rechtsschubladen aufmachen, um sich nicht mehr mit der Sache auseinandersetzen zu müssen, sondern wegzuweisen, das bringt uns gar nichts. Und jetzt zu fragen, was der Staat alles nicht kann, das bringt uns auch nichts. Wir wissen, dass sowohl beim Staat als bei dem Unternehmen es einen sogenannten nicht nur moralischen Freiraum gibt im Sinn von, da habe ich Freiheit, so oder so zu handeln, sondern auch ein Business Judgment. Was halte ich jetzt aus wohlverstandenem Eigeninteresse noch für richtig und für notwendig und nicht nur aus der Sicht des nächsten Quartalsergebnisses? Darüber zu reden, und da bin ich jetzt der Meinung, da müssten nur selektiv auch Politiker dabei sein, weil hier geht's nicht um eine politische Agenda. Hier geht's um, was ist das beste Zusammenspiel? Es gibt Probleme, die der Markt lösen kann, und es gibt Probleme, die der Markt nicht lösen kann. Was sind die heute? Wo ist das Zusammenspiel? Was verstehen wir unter dem Schlagwort soziale Marktwirtschaft? Was bedeutet sozial? Da ist ja ein enormer Wissensschatz vorhanden, und den wieder einmal zu aktualisieren. Und das kann jetzt zum Beispiel eine gute Aufgabe für das Wittenberg-Zentrum sein oder auch für die Arbeit von Andreas Suchanek in Leipzig. Aber da wieder einmal sine ira et studio nachzudenken und Vorschläge zu machen, das scheint mir wichtig. Denn erst wenn Sie Einverständnis haben über das, was eine faire gesellschaftliche Arbeitsteilung ist, erst dann können Sie sagen, okay, und wie genau sieht jetzt die Verantwortung von Unternehmen aus? Was ist eine Muss-Dimension, was ist eine Soll-Dimension und was ist eine Kann-Dimension?
Also wenn ich Sie richtig verstehe, geht es darum, dass die Soll-Dimension verhindert, dass durch die Muss-Dimension der Gedanke reinkommt, ich mache genau das, was legal ist, auch wenn das Legale nicht moralisch legitim ist. Und indem Sie die Soll-Dimension mit reinbringen, wird sichergestellt, dass das Legale und das moralisch legitime Handeln kann.
In etwa. Es gibt natürlich dann noch viele, es gibt pro Industriesektor unterschiedliche Dinge. Soll ein Unternehmen Differential Pricing machen bei Produkten, wo die Frage ist, hast du das Produkt, dann lebst du, hast du das Produkt nicht, dann stirbst du? Meiner Meinung nach, ja. Sollen wir, und das ist, wird ja heute auch oft praktiziert für Drogenkrankheiten, Malaria oder andere, aber jetzt die Frage, es gibt heute neueste innovative Medizin, wo die Behandlung oder das Management von Krebserkrankungen eine völlig neue positive Dimension erreicht hat. Und da kostet die Behandlung zwischen 500.000 und 800.000 Euro pro Behandlung. Und das wiederum bedeutet, dass wahrscheinlich 0,01% der Weltbevölkerung Zugang dazu haben. Und jetzt gehe ich mal davon aus, und das ist auch meine Lebenserfahrung, dass Menschen auch anderswo an Krebs sterben. Wie schaffen wir Koalitionen? Weil das kann ein Unternehmen nicht alleine machen. Die haben 1 Milliarde in die Entwicklung dieses Produktes gesteckt und ganz viele Produkte erreichen nie den Markt. Wie können wir eine Win-Win-Situation schaffen, wo wir einerseits sagen, das Unternehmen wird auf eine faire Art und Weise kompensiert, wo wir andererseits sagen, der Staat oder die Europäische Union kommt denen entgegen, zum Beispiel, indem wir das Patent eines guten Produktes 2 Jahre weiter verlängern über die normale Zeit hinaus. Oder, ich weiß auch nicht, auch hier ist ja der Innovation oder der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Wie schaffen wir so etwas? Und was wir nicht tun dürfen, ist solches Standardframing. Ja, die sind ja nur an den Profiten interessiert. Oder diese Feindbilderschaffung geht doch rüber in die DDR. Ja, das sind dumme Leute, die so argumentieren, oder denkfaule Leute, die so argumentieren, weil sie drücken sich darum, konstruktive Beispiele für die Lösung komplexer Probleme zu leisten. Hier sind auch die Medien meiner Meinung nach in der Schuld, auch die NGOs sind in der Schuld. Ich habe noch nie von einer NGO gehört, dieses Unternehmen tut gute Arbeit in dem Bereich, zum Beispiel im Gegensatz zum anderen Unternehmen. Ich habe noch nie gehört, dass aus einer NGO etwas Lobendes, Anerkennendes, Positives im Sinn von Reputationskapital kommt. Und wenn man so verfährt, wenn man einfach sich als Robin Hood betrachtet und alle anderen der Sheriff von Nottingham sind, dann hängt das alles nur noch vom guten Willen der Führungscrew ab. Und das ist mir ein bisschen zu wenig. Ich würde halt gerne auch noch zusätzliche Anreize geben. Und die Anreize, da möchte ich halt auch einmal darüber reden, was könnt ihr euch vorstellen und was geht nicht. Jetzt wird die Kann-Dimension, wenn ich da auch noch etwas sagen darf.
Das war so meine Frage, wie grenzen Sie Soll und Kann genau voneinander ab?
Ich kann es abgrenzen, zwar nicht genau, aber ich kann es abgrenzen. Aber es ist halt schon so, dass das, was selbst für aufgeklärte Führungskräfte in der Kann-Dimension ist, für Repräsentanten von NGOs in der Muss-Dimension ist. Ja? Ich kann die Menschen aus der jeweiligen Perspektive verstehen, aber die beiden Perspektiven sind nicht kompatibel. In der Kann-Dimension liegen Dinge, und jetzt könnten wir auch noch vielleicht ein anderes Mal über unterschiedliche Arten der Philanthropie reden. Ja, wenn ich Philanthropie im Prinzip als Marketinginstrument einsetzen möchte, indem ich Seeding von Produkten in Märkten mache, die das noch nicht kaufen können, aber damit gewisse Fakten schaffe für dann, wenn sie es einmal kaufen können, werde ich völlig anders vorgehen, wie wenn ich needs-oriented bin. Und ich hatte das Glück, dass ich so arbeiten durfte, weil die Lepra-Patienten dieser Welt, das sind keine künftigen Nachfrager für Krebsmedikamenten der Firma Novartis. Ja? Aber aus der Grundeinstellung heraus, dass man sagt, wir können uns das leisten, wir machen auch etwas im Human Development-Bereich, und wissen Sie, das ist ja nicht nur Geld. Es sind ja auch Denk- und Verhaltensweisen, die sich im Unternehmensbereich als sinnvoll erwiesen haben. Ich möchte ja auch bei der Entwicklungszusammenarbeit the biggest bang for the buck. Ich möchte auch da Effektivität. Ich möchte auch da im Prinzip sogar Anreize und Anreizsysteme, dass die Menschen optimal arbeiten. Aber ich meine jetzt, dass wenn ein Unternehmen im Pharmaindustrie Möglichkeiten sieht, im Gesundheitssektor für Menschen tätig zu werden, die nicht die Kaufkraft haben, auf normalen Märkten zu kaufen und auch keinen Versicherungsschutz haben, dann würde ich meinen, dass das eine moralische Pflicht sei. Man kann das tun und können heißt hier für mich sollen. Ja? Es gibt viele andere Dinge. Ich habe für die Europäische Union an einem Forschungsprojekt mitgearbeitet, wo es darum ging, was sind ethisch akzeptable Rahmenbedingungen für klinische Versuche, die europäische oder amerikanische Unternehmen in Indien oder in Afrika oder in Simbabwe machen? Und eine Frage, die sich da stellt, ist ein ganz komplexes Problem, möchte ich das nicht langweilen, aber eine Frage ist, wenn man denjenigen Patienten, denen man das Produkt verabreicht hat, um das Feintuning bei der Einstellung zu machen und das jetzt zum Beispiel Krebspatienten sind, die dann erfahren, wie viel besser es ihnen geht, soll man dann nach Abschluss dieser medizinischen Versuche denen weiterhin das Medikament kostenlos zur Verfügung stellen, ja oder nein? Und da gibt es genau zwei Denkschulen. Die einen sagen, nein, sie waren ja nur für den Medical Trial dabei. Und die anderen sagen, selbstverständlich ja, weil sie haben auch der Firma einen Nutzen erwiesen. Das sind Dinge, die ich in der Soll-Dimension sehe, aber die zumindest in der Kann-Dimension drin sein müssten. Nur legal zu handeln schließt all dies aus. Und das ist im Prinzip ein Problem, mit dem ich ringe. Und das ist auch ein Grund, warum ich solche Bücher schreibe, weil ich glaube, es gibt viel mehr gute Leute sozusagen, anständige Leute, die sich Gedanken machen, was könnte ich jetzt auch noch tun? Ja, dieses Fear of Influence ist ja nicht nur etwas von Unternehmen, sondern auch für jeden Einzelnen.
Gerade wenn wir jetzt an Berufseinsteiger denken oder an jemanden, der gerade seine Promotion beendet hat und ins Berufsleben startet, welche Ratschläge würden Sie diesen Personen geben?
Zwei wichtige Ratschläge. Formell immer korrekt bleiben. Ja, auch wenn Sie wahnsinnig emotional engagiert sind, dass das doch jetzt wichtig sei und warum nicht fragen, du Idiot, warum siehst du das nicht, sondern formal korrekt bleiben, den Menschen Respekt erzeugen, fragen, warum ist eigentlich das nicht möglich oder ich habe mal darüber nachgedacht, wäre das eine Möglichkeit. Das ist das eine. Weil Menschen, die sich nicht korrekt verhalten, die kann man schon oberflächlich abweisen im Sinn von, da hat er keinen Anstand, da hat er keine Umgangsform. Das Zweite ist, und das ist der Grund, warum ich auch habilitiert habe und neben meiner Arbeit in der Firma akademisch tätig war, wenn Sie Non-Mainstream-Arbeit machen, müssen Sie mehr wissen wie die anderen. Sie müssen mehr Wissen haben, Sie müssen mehr Argumente haben, Sie müssen in der Lage sein, rationale Erklärungen auf breiter Basis zu offerieren und nicht nur sagen, das finde ich aber ganz wichtig. Ja, dann kann jemand sagen, ich finde es aber nicht wichtig. Das bedeutet aber nicht, dass Sie jetzt Aristoteles oder Platon im griechischen Original zitieren müssen. Ich war, Frau Schmalzried, Sie lachen, an Management-Seminaren, wo Menschen, die über Unternehmensethik gesprochen haben, das getan haben. Und dann fangen die Leute an, ihr Handy rauszunehmen, um unter dem Tisch zu schauen, ob sie Mails bekommen haben, die sie jetzt auch beantworten könnten. Nein, man muss auch durch Rückfrage ertasten, was geht und was geht nicht. Und wenn etwas nicht geht, was wir ganz für richtig halten, warum geht es nicht? Und natürlich, last but not least, nicht denken, dass man immer alles besser weiß. Ich war zwei, dreimal in einer Situation, wo man mich um Rat gebeten hat und ich einen falschen Rat gab, weil ich eben auch in meiner Echo-Chamber oder in meiner, was ich, in dem kleinen selbstreferenziellen Bereich geblieben bin und mir nicht vorstellen konnte, dass man das auch ganz anders angehen kann. Von daher immer auch dritter Rat, an sich selber glauben, sich selber zwar, was die Argumentarium angeht, was die Demut angeht, weil Sie müssen, wenn Sie non-mainstream arbeiten, sehr viel Demut entwickeln, weil dieses Argument, das haben wir noch nie so gemacht, das muss man rational widerlegen, so, sonst muss man davonlaufen. Aber last but not least, wenn Sie mit Ihren Werten, mit Ihren normativen Überzeugungen auf Dauer anecken, müssen Sie irgendwo anders hin zum Arbeiten. Es nützt Ihnen nichts, wenn Sie darunter leiden und die Situation verhärtet sich mit der Zeit. Sie weicht nicht auf.
In Ihrem Buch sprechen Sie auch ein Thema an, das uns am WZGE sehr bewegt, nämlich die Frage, wie man normative Forderungen in der Praxis realisieren kann, also im geschäftlichen Alltag. Wie kann das gelingen? Am Bekenntnis zu Werten liegt es ja eher nicht, wie viele Leitbilder und neuerdings auch Purpose Statements zeigen. Woran scheitern Unternehmen also am häufigsten in der Praxis?
Als Kollege möchte ich jetzt einmal hier Josef Wieland und den Karl Hohmann ins Gespräch bringen. Karl Hohmann ist nach wie vor eine gute Referenz für Sollen versus Können oder für den Unterschied zwischen Wollen, Sollen und Können. Nicht alles, was ich will, heute normativ richtig, kann ich heute umsetzen. Hier gibt es auch nur inkrementellen Fortschritt. Und wenn wir zurückschauen, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, ich war immer enttäuscht, wie viel ich am Ende des Jahres erreichen konnte, weil ich noch so viel mehr mir vorgenommen hatte. Aber wenn man das Ganze über 5 oder 10 Jahre anschaut, dann ist es sensationell, wie viel sich verändert mit der Zeit. Das ist das eine. Das andere, Josef Wieland, es gibt natürlich einen Raster, der heißt Wertemanagement, wo man sagen kann, also wir wollen jetzt nicht nur über Werte reden, sondern wir wollen dann das durchdeklinieren. Wie setzen wir Ziele? Wie machen wir Performance Appraisals, Mitarbeiterbeurteilungen? Was sind Einstellungskriterien? Was sind Beförderungskriterien? Was wollen wir nach außen im Prinzip? Wie wollen wir von draußen erscheinen? Da hier besteht auch etwas, was brauchbar ist. Ja? Und der letzte Punkt in diesem Zusammenhang ist, sich Quotes suchen, wo man sagen kann, jetzt hat ja selbst der amerikanische Business Roundtable ja nun wirklich nicht die Sozialistische Internationale gesagt, es ginge um Stakeholder-Kapitalismus und nicht um Shareholder-Kapitalismus. Man kann dann auf das Vorbild verweisen, das man bei Unilever mit dem Paul Polman hatte. Und da kommt jetzt ein weiteres Argument, das ich beim Wertemanagement oder beim Umsetzen, Einsetzen immer eingesetzt habe, ist die Frage der Legacy. Was, Herr CEO oder was, Herr Vorstandsvorsitzender, möchten Sie, dass den Leuten als assoziative Verkettung zu Ihnen einfällt, wenn Sie mal in 10 Jahren pensioniert sind? Soll das sein? Ja, da hat jedes Quartal höhere Gewinne gemacht. Oder soll das etwas anderes sein? Soll das sein, der hat einen wesentlichen Beitrag zur Malaria- und zur Lepra-Bekämpfung geleistet? Soll das sein, der hat völlig neue Modelle von Access to Medicine erfunden und in der Praxis durchgesetzt? Nicht, es gibt doch solche Beispiele, dass man immer die Bosch-Situation, den Herrn Merkel zitiert und sagt, lieber verliere ich Geld als Reputation. Ja, es gibt Templates, wo man sagen kann, wenn du etwas in diese Richtung machst, dann bleibt auch etwas zurück über den Tag hinaus, was deine Einordnung in ein größeres Ganzes angeht. Ich glaube, dass Menschen alle, was soll ich sagen, verwundbar sind oder zugänglich sind, wenn es um das Selbstbildnis geht. Und wenn man jetzt etwas tun kann, wo man der Meinung ist, doch, das sehe ich auch gut aus dabei und nicht nur bei meiner Frau und bei meinen Kindern, bei denen natürlich auch, sondern über den Tag hinaus, dann kann das auch ein Argument sein. Und dann noch einmal, die Zeiten ändern sich. Etwas, wo Sie vielleicht vor 5 Jahren gegen die Wand gelaufen sind, ist heute die Tür schon nur noch angelehnt und übermorgen ist die Tür auf. Wenn Sie schauen, was sich heute anders beim World Economic Forum an Diskussionen ergibt, wenn Sie heute sehen, wie diese Unternehmerkreise, die für Sustainable Development, für die UNO arbeiten, wie die argumentieren, dann ist hier viel mehr vorhanden, dass es der Mainstream noch nicht macht. Das ist der Unterschied zwischen Leadership und Followership. Und auch da kann man dann die Leute am Ehrgeiz packen und sagen, möchtest du Leader sein oder möchtest du Follower sein?
Herzlichen Dank für diese positiven und aufmunternden Worte, die meines Erachtens Mut machen, dass sich etwas verändert in der Geschäftswelt und vor allen Dingen auch, dass wir etwas verändern können. Herr Leisinger, zum Abschluss möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie sich heute Nachmittag die Zeit genommen haben, um sich mit uns über Ihr Buch auszutauschen. Ich könnte mir nun vorstellen, dass mancher Zuhörer und manche Zuhörerin Lust bekommen hat, selbst einen Blick in Ihr Buch zu werfen. Für all diejenigen, auf die es zutrifft, nochmals zur Erinnerung, das Buch heißt Integrität im geschäftlichen Handeln und ist beim Reinhardt Verlag erschienen. Herr Leisinger, herzlichen Dank.
Und wenn es vielleicht noch hilft, Frau Schmalzried, natürlich behalte ich das Honorar nicht für mich, sondern gebe es an humanitäre Projekte weiter. Bleiben Sie gesund, machen Sie es gut.
Lieber Herr Leisinger, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.